Ein Gutsbesitzer wollte ein Grundstück verkaufen. Und so bat er einen Makler, einen Grundstücksmakler, eine Annonce zu schreiben. Der Makler sollte das Grundstück gut beschreiben und dann in die Zeitung setzen, zum Verkauf. Und das hat er auch gemacht. Als der Makler fertig war, haben die beiden sich wieder getroffen und der Makler hat dem Grundstücksbesitzer vorgelesen, was er geschrieben hat. Nachdem er fertig war, hat der Grundstücksbesitzer gesagt, können Sie das bitte nochmal lesen? Warum nicht, ne? Also hat der Makler das nochmal vorgelesen. Er hatte das Grundstück so gut beschrieben, dass der Eigentümer sagte, wissen Sie was? Jetzt will ich das Grundstück gar nicht mehr verkaufen. Sie haben so viele Punkte beschrieben. Das ist ja ein geniales Grundstück. Das wollte ich schon immer mal haben. Irgendwie komisch, ne? Dass man da etwas besitzt und es gar nicht mehr sieht. Manchmal ist es gut, durch die Brille von anderen Leuten zu gucken. Und erst wenn man irgendwas verliert, merkt man wahrscheinlich, was man eigentlich hatte. Was persönlich schätzt du in deinem Leben? Oder ich muss ja andersrum fragen, Entschuldigung. Was persönlich schätzt du nicht mehr und weißt das vielleicht gar nicht? Sagt neulich jemand zu mir, du hast ja einen tollen Arbeitsplatz. Ich überlege ein bisschen und denke, ja, jetzt wo du sagst. Es fällt uns manchmal gar nicht so richtig auf, was wir haben. Und jetzt die Frage, wir sitzen ja hier im Gottesdienst. Gilt das vielleicht auch für den geistlichen Bereich? Gibt es also im geistlichen Bereich, in unserem geistlichen Leben vielleicht auch so eine Art Betriebsblindheit? Unter Umständen? Manchmal braucht es so einen Anstoß von außen, um Sachen wieder zu sehen, die wir eigentlich haben und besitzen und die wir aber eigentlich gar nicht mehr so richtig schätzen. Und die Einladung heute heißt, komm und sieh, was du hast. Wir möchten heute anhand von 5 Texten oder Geschichten aus der Bibel uns ein bisschen damit beschäftigen, welche Einladung Gott für uns, für jeden persönlich bereithält, um wieder das sehen zu lernen, was wir eigentlich haben. Komm und sieh. Das ist die Einladung für heute. Die erste Situation, wir sind in der Wüste und wir werden zum Sinai gerufen. Das ist ein Berg. Zum Berg Sinai. Und wir können die Geschichte nachlesen und ich würde euch alle bitten, die Bibeln aufzuschlagen und kräftig und schön mitzulesen. Ich schreibe sogar den Text hier dran. 2. Ich habe hier ein technisches Wunderding. Und da steht er schon. Ich kann zaubern. Wir wollen nachher von der Geschichte, was wir da gelernt haben, das da dran schreiben. Okay? Machen wir so. 2. Mose 19, Abvers 9. Und ihr seht, das geht so ein ganz klein bisschen durcheinander. Ihr müsst also immer so ein bisschen gucken, wo ich gerade bin. Aber das schafft ihr schon. Ihr seid ja schon groß. 2. Mose 19, Abvers 9. Und der Herr sprach zu Mose. Siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volkes. Das ganze Volk aber, ab Vers 16, das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Vers 19. Und Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Kapitel 20, 18 bis 20. Und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, rede du mit uns. Wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden. Wir könnten sonst sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. Gott ruft sein Volk, um ihn zu erleben. Das ist den Leuten noch nie passiert. Was waren das für Leute? Das waren Menschen, die jahrelang in Ägypten versklavt waren. Sie waren Fronarbeiter, sie mussten hart arbeiten und haben an andere Götter geglaubt. Und nur durch Papa und Mama wurde weitererzählt, welchen großen Gott eigentlich Israel hatte. Und dann hat Gott Mose beauftragt, das Volk Israel aus Ägypten zu befreien, in die Wüste zu ziehen. Und das Ziel war das Land Kanaan. Aber da waren sie noch nicht angekommen. Und dann ruft Gott sie an den Berg. Sie sollten allesamt, die noch nie eine Gottesbegegnung vielleicht persönlich hatten, Gott begegnen. Versucht euch da in die Situation ein bisschen reinzudenken. Und Gott macht ein Datum. Und Gott ruft die Menschen an den Berg. Und die Leute sagen, Mose, rede du mit Gott. Wir haben Angst. Die Einladung Gottes hieß also, kommt und seht, wie ich bin. Kommt und seht, wie ich wirklich bin. Und Gott zog das noch weiter durch. Gott war dem Volk nah in der Wolken- und in der Feuersäule. Tag und Nacht, sozusagen ein Gott zum Anfassen. Und obwohl die Leute Angst hatten zuerst, haben sie gelernt, jawohl, es ist ein nahbarer Gott. Gott möchte uns begegnen. Persönlich. Groß und allmächtige Gott möchte sich mit uns treffen. Ihr Lieben, Betriebsblindheit lebt von mangelnder Beziehungspflege. Gott möchte sich mit dir treffen. Das ist unser erster Punkt. Komm und seht, wie ich bin. Jetzt brauche ich den Stift. Unser erster Punkt heißt Gottes Begegnung. Wenn man der direkt davor steht, dann sieht man nicht, was man schreibt. Die erste Einladung also gegen unser betriebsblindes Herz in unserem geistlichen Leben ist, begegnen wir neu. Gott lädt ein, er ist kein ferner Gott, er möchte sich mit mir treffen. Unsere zweite Geschichte ist ein paar Jahre später, steht in Josua 24, Vers 13 bis 15 und Verse 26 und 27. Josua 24, Vers 13 bis 15, ihr schlagt alle auf, ich höre schon rascheln, das finde ich toll. Und Vers 26 und 27. Was war die Situation? Mose hat die Menschen bis kurz vor das Land Kanaan geführt. Sie haben viele Wunder erlebt und waren nun dort angekommen. Mose war gestorben und sein Nachfolger Josua war da. Und Josua war nicht nur der Nachfolger von Mose, er war ein ganz anderer Mann. Und Josua war nun auch alt geworden und hier in die Situation blenden wir uns ein. Josua hat nochmal das ganze Volk zusammengerufen und sagt Folgendes. Ab Vers 13. Er spricht im Namen Gottes zu dem Volk. Und ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht gemüht habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, um darin zu wohnen. Und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und in Ägypten und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Vers 26. Und Josua schrieb dies alles ins Buch des Gesetzes Gottes und nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter einer Eiche, die bei dem Heiligtum des Herrn war. Und sprach zum ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge sein unter uns, denn er hat gehört alle Worte des Herrn, die er mit uns geredet hat, und soll ein Zeuge unter euch sein, dass ihr euren Gott nicht verleugnet. Was macht hier Josua in dieser Zeit? Er hat da viele Leute vor sich. Die haben zwar viel erlebt mit Gott, aber so richtig, wie man sagen sollte, ja, das ist das Volk des Herrn, das ist sein Eigentum. Sie brennen für den Herrn, schien das nicht gewesen zu sein. Die Zeit hatte dann so Larifari-Christen werden lassen. Ja, sie wussten davon und sie sind immer zum Gottesdienst gegangen und sie haben auch immer geopfert. Aber scheinbar musste Josua sie daran erinnern. Erinnert euch doch! Leute, ihr habt was erlebt mit Gott. Das, was ihr hier heute habt, die Trauben, die ihr esst, das habt ihr nicht selbst gepflanzt. Macht die Augen auf. Und die Einladung, die Jesus uns zuruft in diesem Augenblick, ist, kommt und erinnert euch. Erinnert euch, was Gott an euch Gutes getan hat. Und allein die Tatsache, dass ihr nicht alle hier als Baby im Kinderwagen vor mir sitzt, sagt mir schon, dass eine Zeit vergangen ist und dass Gott eine ganze Weile mit euch gearbeitet hat. Und würde ich euch jetzt jeden Einzelnen fragen, was Gott in eurem Leben getan hat, könnte sein, dass ihr manchmal überlegen müsst. Aber ich wette, der eine oder andere könnte sofort sagen, Gott ist so gut zu mir gewesen. So gut. Ich muss mich nur mal dran erinnern. Menschen sind vergesslich. Wir alle sind vergesslich. Betriebsblindheit lebt vom Vergessen. Ist es nicht so? Es ist leider so. Aber es geht uns allen so. Und deswegen ist die Einladung Jesu, komm und erinnere dich, was Gott in deinem Leben getan hat. Unser zweiter Punkt heißt also Erinnerung. Wenn du also merkst, dass in deinem Leben der Glaube so eine Priorität 10, 12, 13 hat, dann erinnere dich, was Gott für dich getan hat. Und wenn ich euch das sage, dann sage ich das mir immer wieder neu. Und in dem Augenblick denke ich auch gerade, ne? Gut, wenn du mal sowas aufgeschrieben hast. Nur so als Hinweis. Der Josua, der malt ihnen das sozusagen vor Augen und er setzt einen Stein. Der Stein gegen das Vergessen. Vielleicht kann man sogar persönlich so einen kleinen Ritus draus machen und nur so als Idee mal so einen Jahrestag zu feiern. Zum Beispiel einen Jahrestag der Taufe. Den Tauftag. Ja, wie wäre das? Um sich dann immer wieder neu klar zu machen, Gott war so gut zu mir in meinem ganzen Leben. Erinnere dich, mein schwacher Geist. Unsere dritte Geschichte bringt uns ins Neue Testament. Wir schauen jetzt mal ins Neue Testament in Matthäus 23, Vers 22 bis 26. Eine ganz andere Situation. Nicht ganz. Wir haben wieder eine Menge Volks da, wie das in vielen dieser biblischen Geschichten so ist. Und wir haben einen vor dem Volk stehen. Diesmal war es nicht Mose, diesmal war es nicht Josua. Es war Gott selbst. Und zwar in der Gestalt von Jesus. Und er trifft auf Menschen, die ihren Glauben abgesichert haben. Ist ja auch eine gute Sache, so eine Versicherung zu haben, ne? Also eine Haftpflicht, eine Lebensversicherung, eine Unfallversicherung, eine Arbeitsschutzversicherung und eine Reiserücktrittsversicherung. Leute, die ihren Glauben ganz klar hatten, die eigentlich wussten, was Gott erwartet und was in der Bibel steht und die sich die Regeln nicht deswegen gemacht hatten, um einfach nur sicher zu sein, sondern die Gott geliebt hatten und sich deswegen die Regeln gemacht hatten. Sie haben sich die Regeln gemacht, um ja nicht über die Grenze zu treten. Und mit denen spricht gerade Jesus. Er sagt dort in Matthäus 23, Vers 22 bis 26, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst aber das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen, ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussieht, aber Kamele verschluckt. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen, aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Die Pharisäer hatten für alles eine Schublade. Der Formalismus gab ihnen Sicherheit. Und gut, dass das jetzt über 2000 Jahre her ist, und es die Pharisäer unter uns ja gar nicht mehr gibt. In unserer Leistungsgesellschaft. Ich möchte euch sofort die Einladung sagen, die ich daraus verstanden habe. Die Einladung, die ich daraus verstanden habe, ist, Jesus sagt, komm und gib mir deinen Verstand. Komm und gib mir deinen Verstand. Und schon kommt uns das ein bisschen näher. Weil er weiß es besser. Ich kann mir ganz viel zusammenreimen. Ich weiß ganz viel und kann alles einteilen in Schubladen. Ich kann das Leben verstehen. Und ich brauche das für meinen Alltag. Aber Jesus sagt hier, lass trotzdem die kleine Klappe offen, denn Gott weiß es immer besser. Gott weiß es einfach besser. Komm und gib mir deinen Verstand. Er weiß es besser. Ich weiß, dass wir uns ungern hinterfragen lassen. Sehr ungern sogar. Man sagt auch, bist du kritikfähig oder nicht? Und ich weiß, dass das auch ganz schön wehtun kann, wenn man liebgewonnene Ansichten aufgeben muss. Aber ich würde sagen, wenn Gott es hinterfragt, ist es okay, oder? Deswegen lass dich von Gott hinterfragen, wenn du merkst, dass dein Glauben nicht so dahin dümpelt. Gott darf das. Die Menschen haben nicht mehr gesucht, wo Gott zu finden ist. Sie wussten ja so alles. Sie waren trotzdem innerlich leer. Und genau dieses Vakuum wird durch alles Mögliche gefüllt. Durch alles Mögliche. Und es gibt eine Menge in dieser Zeit, was unser Herz füllen kann. Die Frage an uns lautet, leben wir das Geschenk der Erlösung oder wissen wir nur davon? Leben wir es oder wissen wir es nur? Betriebsblindheit lebt von Selbstsicherheit. Um so einen kleinen Schlenker zu machen und ein Beispiel zu nennen. Es soll angeblich auch unter heute lebenden Menschen den Zwang geben, alles verurteilen zu wollen. Auch wenn es um Gottes Gebote geht. Nicht, weil es Gott so geboten hat, tue ich es, sondern weil ich es gut finde, dass Gott es so geboten hat. Deswegen tue ich es. Merkt ihr den Unterschied? Wenn ich es nicht gut finde, was Gott geboten hat, wenn ich es also nicht für richtig halte, dann handle ich eher nach meiner Erkenntnis. Sollte Gott gesagt haben, ich möchte das jetzt nicht weiterdenken, aber das, da wird es schon schwierig. Selbstsicherheit hilft uns im Leben. Aber Gott darf unsere Selbstsicherheit durchbrechen. Er weiß es besser. Wir kommen zur vierten Geschichte. Johannes 1, Vers 35 bis 39. Und da treffen wir auf eine Formulierung, die wir heute schon öfters gehört haben. Es geht um einfache Leute. Um ganz einfache Leute. Also Leute, die... Leute wie du und ich. Es geht darum, dass Johannes der Täufer auf Jesus hingewiesen hat, dass Johannes der Täufer ein bisschen seltsam gekleidet da in der Wüste eine mächtige Predigt gehalten hat und die Menschen aufgefordert hat, in der Buße zu tun, umzudenken. Und da gab es dann einige, die da geblieben sind und einige Jünger des Johannes, die auch mitbekommen haben, dass Jesus vorbeigegangen ist. Ich lese hier ab Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Als also die ersten Jünger fragen, Meister, wo bist du eigentlich zu Hause? Da sagt Jesus, komm und sieh. Diese Einladung spricht Jesus diesen ersten Jüngern aus. Komm und erlebe es. Komm und sieh. Und hier steht in diesem Text, und sie blieben. Was sagt uns also dieser Text? Dieser Text sagt, bleib bei Jesus. Diese Jünger, die dann Jesus nachgefolgt sind, die haben eine persönliche und echte Entscheidung getroffen, einfach ihm hinterher zu gehen und da zu bleiben. Und dieses Bleiben ist tatsächlich in unserem christlichen Leben nicht selbstverständlich. Wir sind bei Jesus und dann sind wir irgendwie gefühlt mal wieder nicht mehr bei Jesus und dann sind wir wieder und dann wieder nicht mehr. Und es ist eine Entscheidung gefragt. Es gibt einen Punkt in deinem Leben, da muss es ganz persönlich werden mit Jesus. Nicht kennen heißt nicht lieben. Wenn du Jesus nicht kennst, kannst du Jesus nicht lieben. Wenn du zu Jesus gehst, solltest du die Entscheidung treffen, bei ihm zu bleiben. Ich weiß, du weißt schon alles. Du bist vielleicht im christlichen Umfeld aufgewachsen. Eigentlich, so ungefähr kennst du dich auch in der Bibel aus. Aber vergiss es. Du brauchst Jesus. Ich möchte dir heute die Frage stellen, wie nah ist dir Jesus? Jetzt, heute. Wie nah ist dir Jesus? Jesus möchte dich einladen und sagen, komm und bleib bei mir. Betriebsblindheit lebt von der inneren Entfernung zu Jesus. Wenn du also merkst, dass es in deinem Glauben so ein bisschen flacher wird, dann erinnere dich neu an die Entscheidung, bei Jesus zu bleiben. Hau nicht ab, könnte man auch sagen. Hau nicht ab. Man könnte auch sagen, lass dich nicht wegtreiben. Bleib bei Jesus. Ellen White sagte mal einen kleinen, wunderbaren Satz, der heißt, durch Anschauen wirst du verändert. Durch Anschauen wirst du verändert. Wenn also Jesus dir die Einladung schenkt, bleib bei mir, dann bedeutet das, beschäftige dich mit mir. Schau mir in die Augen, Kleines. Was heißt das? Bleib bei mir. Wir wollen uns unterhalten. Auf einer Wellenlänge? Bleib da. Hau nicht ab. Unser fünfter Vers ist ein ganz, ganz bekannter Vers. Und eigentlich könnte ich jetzt schon aufhören und ihr wüsstet ihn alle. Oh, okay. Ich sage ihn trotzdem. Versprochen. Denn unser Thema heißt Komm und sieh. Auf welchen Vers kommen wir dann wohl?
Ja.
Automatisch. Da geht kein Weg dran vorbei. Offenbarung 22, Vers 7. Da steht, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer das hört, der spreche, komm. Wer durstig ist, der komme. Und wer will, der soll kommen und das Wasser umsonst trinken. Tja, das ist natürlich jetzt schwierig, da eine Einladung zu formulieren draus. Und weil es jetzt so viele Meinungen dazu geben könnte, gebe ich jetzt einfach diese Einladung mal vor.
Vers
17. Oh, Entschuldigung, da habe ich mich verschrieben. 17, Vers 17. Okay. Die Einladung heißt also, komm und bring andere mit. Komm und bring andere mit. Lade andere ein. Lade andere ein. Das schreiben wir drauf. Das klingt besser. Lade andere ein. Früher in der Schule habe ich immer sehr viel gern an der Tafel geschrieben. Warum ist das eigentlich eine Einladung gegen unsere Betriebsblindheit? Weil es unseren eigenen Glauben nochmal selbst hinterfragt. Okay, Beispiel. Angenommen, Amir würde mich jetzt fragen, der andere Amir, sag mal, kannst du mir bei Mathe helfen? Und ich würde Mathe verstehen, ja? Alles nur Hypothese. Dann würde ich Amir erklären, wie diese Aufgabe geht. Und hätte selbst auch noch als Benefit davon, dass ich nämlich dieses Mathe-Ding besser verstanden hätte. Ist so. Könnt ihr mir glauben. Das, was du weitergibst, das verstehst du besser. Und deswegen gehört das unbedingt ganz dringend dazu. Lade alle ein. Jetzt haben wir unsere fünf Punkte. Und ich hoffe, wenn wir sie jetzt nochmal wiederholen, dass wir bei dem einen oder bei dem anderen Punkt vielleicht uns wiederfinden und unsere eigene Betriebsblindheit in der nächsten Woche durchbrechen können. Gott lädt uns ein, komm und triff dich mit mir. Ich möchte mich mit dir treffen. Und das ist nicht nur eine Einladung, das ist auch eine Bitte. Denn Jesus ist sehr gerne mit uns zusammen. Das zweite ist eine Erinnerung. Setz dich hin, mach die Glotze aus, schalt das Internet ab, leg dein Handy weg und versuch dich zu erinnern, was du alles Tolles mit mir erlebt hast. Würde vielleicht auch helfen, das aufzuschreiben. Die dritte Einladung, er weiß es besser. Es ist gut, wenn du dir ein Weltbild zusammengebastelt hast und es ist gut, wenn du dich auskennst, aber ich sage nicht, andere wissen es besser, Gott weiß es besser. Diese Möglichkeit, dich selbst zu hinterfragen, Gott darf das. Gott darf das. Es könnte auch anders sein. Und der vierte Punkt. Entscheide dich dafür, bei Jesus zu bleiben. Das ist wirklich eine Entscheidung. Hau nicht immer wieder ab. Bleib bei Jesus. Und das fünfte. Werde aktiv und lade andere ein. Denn dadurch wirst du selbst gesehen. Ihr Lieben, ein Satz fehlt mir noch. Und dann ist auch Schluss. Aber ich möchte, dass ihr alle hinhört. Habe ich eure Aufmerksamkeit? Du, der du noch ganz jung bist. Ganz jung. Und du, der du schon lange in der Wahrheit bist. Mach heute neu. Mach heute ernst mit Jesus. Mach heute neu ernst mit Jesus. Das ist der entscheidende Satz dieser Predigt. Ich möchte, dass ihr ihn in eurem Herzen wieder neu zum Schwingen bringt. Mach heute wieder neu ernst mit Jesus. Ich lasse jetzt eine Minute Zeit zum Überlegen, ob das eine Option ist für euch. Und sagt dann Amen. Wer dann auch Amen sagt, hat eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die unseren Herrn Jesus, der dich persönlich liebt. Amen.
Amen. Amen.
Thank you.